ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zu Ostern hat Russlands Präsident Putin überraschend eine einseitige Waffenruhe im Krieg gegen die Ukraine ausgerufen. Die Feuerpause solle bis zum Ende des morgigen Ostersonntags dauern. Bei einem Treffen mit seinem Generalstabschef sagte Putin, er gehe davon aus, dass die Ukraine die Waffen im genannten Zeitraum ebenfalls ruhen lasse. Silke Dietrich in Moskau, die Anordnung kam überraschend. Wie ist sie einzuordnen?
Ja, es war also genau das. Putin hat diesen Überraschungseffekt heute genutzt. Hier in Moskau hatte wirklich auch niemand damit gerechnet, dass diese Ankündigung heute überhaupt kommen würde. Er will damit natürlich seinen guten Willen zeigen gegenüber der ganzen Welt, aber vor allen Dingen auch, und den hat er heute extra nochmal erwähnt, gegenüber dem US-Präsidenten Donald Trump. Jetzt muss man aber natürlich sehen, die Waffenruhe ist für 30 Stunden gerade einmal angekündigt worden. Und er hat den Ball auch sofort wieder an die Ukraine gespielt und hat gesagt, die müsse jetzt zeigen, dass sie sich auch an die Waffenruhe halte, denn das wäre ein Zeichen dafür, dass sie auch Friedensverhandlungen haben wolle. Und wir müssen jetzt einfach abwarten, ob diese 30 Stunden, denn Putin hat auch noch mal gesagt, dass die russischen Truppen definitiv bereitstehen würden, falls die Ukraine jetzt doch in den nächsten 30 Stunden angreife, und ob diese Waffenruhe hält, und zwar von beiden Seiten.
Danke nach Moskau, Silke Dietrich. Und damit weiter zu Judith Schacht nach Kiew. Wie sind die Reaktionen in der Ukraine auf Putins Anordnung?
Ja, in dem Moment, wo die Nachricht kam, hatten wir sofort Luftalarm in Kiew. Und ich denke, das zeigt schon einiges. Kurz danach hat sich auch Selenskyj in einem Post geäußert. Er hat geschrieben, wir sehen gerade Drohnen am Himmel. Das zeigt, was Putin von Ostern und von Menschenleben hält. Ukrainische Behörden melden derzeit, dass Kämpfe an der Front, dass die derzeit weitergehen. Und wenn man mit den Menschen hier spricht auf der Straße, das haben wir gerade noch gemacht, dann glaubt hier eigentlich keiner daran, dass es jetzt ruhig wird. Man rechnet weiterhin mit Angriffen an den Osterfeiertagen. Und das ist für die Menschen besonders schlimm, weil das ein sehr wichtiges, heiliges Fest hier ist.
Danke, Judith Schacht nach Kiew. Sie demonstrieren seit Prozessbeginn, die Angehörigen der 40 Oppositionellen, Anwälte und Geschäftsleute, die ein Gericht in Tunesien jetzt verurteilt hat, zu Haftstrafen von bis zu 66 Jahren. Die Verurteilten sollen laut Staatsanwaltschaft den Sturz von Präsident Said geplant haben. Die Verteidigung bezeichnet den Prozess hingegen als Versuch der zunehmend autoritären Führung Tunesiens, unliebsame Kritik zum Verstummen zu bringen.
Was dieses Gericht entschieden hat, ist ein Skandal, finden viele Menschen in Tunesien. Noch gestern hat es hier Proteste gegeben, aber jetzt steht fest, 40 Oppositionelle, darunter prominente Gegner des Präsidenten, müssen teils für den Rest ihres Lebens in Haft. Das Gericht entschied, sie gefährdeten die Staatssicherheit. Viele Beobachter sagen, dafür gäbe es keinerlei Beweise. Diese Urteile sollen die Zivilgesellschaft einschüchtern und den letzten Funken Meinungsfreiheit im Land unterdrücken. Für die EU ist der tunesische Präsident Kais Saied ein wichtiger Partner. Vor 2 Jahren schlossen sie ein Migrationsabkommen. Europa zahlte allein 150 Millionen Euro Haushaltshilfe. Im Gegenzug hindert Tunesien Menschen an der Flucht übers Mittelmeer. Offenbar erfolgreich. Die Zahl der illegalen Grenzübertritte auf der sogenannten zentralen Mittelmeerroute sank laut Frontex im vergangenen Jahr um fast 100.000. In dieser Woche schlug die EU-Kommission nun vor, Tunesien zu einem sicheren Herkunftsstaat zu erklären. Asylsuchende hätten so kaum mehr eine Chance, in Europa zu bleiben. Ich denke, die EU stuft Tunesien als sicheres Herkunftsland ein, in einem Moment, da das Land immer mehr zu einer Diktatur wird, einer Polizeidiktatur. Die tunesische Regierung erklärt dagegen, das Land fühle sich rechtsstaatlichen Prinzipien verpflichtet.
Vertreter der USA und des Iran haben ihre Verhandlungen über das iranische Atomprogramm in Rom fortgesetzt. Sie sprachen nicht direkt miteinander, sondern über Vermittler des Golfstaates Oman. In dessen Botschaft fanden die Gespräche statt. Sie sollen in einer Woche fortgesetzt werden. Die USA werfen dem Iran vor, Atomwaffen zu entwickeln. In seiner ersten Amtszeit war Präsident Trump aus einem Abkommen mit dem Iran ausgestiegen. Das oberste Gericht der USA hat die Abschiebung von venezolanischen Häftlingen nach El Salvador vorerst gestoppt. Präsident Trump hatte bereits mehrere Migranten ohne Anhörung in das mittelamerikanische Land fliegen lassen. Er beruft sich dabei auf ein Gesetz aus dem 18. Jahrhundert, das bisher nur im Krieg angewendet wurde. Dagegen hatte eine Bürgerrechtsgruppe geklagt und nun vorläufig Recht bekommen. Jerusalem ist für Christinnen und Christen einer der zentralen Orte ihres Glaubens. Zum Osterfest kommen traditionell Zehntausende Gläubige aus aller Welt. In diesem Jahr aber sind es deutlich weniger. Der Krieg im nahegelegenen Gazastreifen schreckt offenbar viele ab. Und viele palästinensische Christen aus dem Westjordanland, die gerne an den Osterfeiern teilnehmen wollten, erhielten keine Einreisegenehmigung.
Jerusalem am Karsamstag. In der Grabeskirche wird das Osterfeuer angezündet. Hunderte israelische Polizisten sind aus Sicherheitsgründen während der Feierlichkeiten im Einsatz. Kontrollen und Absperrungen überall in der Altstadt. Gestern zogen Christen verschiedener Konfessionen durch die engen Gassen. Rafi Rattas war dabei. Er ist palästinensischer Christ aus Ost-Jerusalem und leitet dort eine Pfadfindergruppe. Wegen des Gazakrieges hat Ostern auch in diesem Jahr eine ganz besondere Bedeutung für ihn. Wir fühlen uns heute so, als ob wir das Kreuz tragen. Das Kreuz der Besatzung, des Genozids, der Apartheid. Und das erinnert uns an das Kreuz, das Jesus Christus hier durch die Jerusalemer Altstadt getragen hat. Wenige Kilometer entfernt ist dieser Checkpoint von Bethlehem nach Jerusalem geschlossen. Die meisten der rund 50.000 palästinensischen Christen im besetzten Westjordanland haben keine Genehmigung von den israelischen Behörden erhalten, um nach Jerusalem zu kommen. Die Gemeinde von George Salsa'a im Westjordanland muss hier Ostern feiern. Er ist ebenfalls Pfadfinder. Wir sind sehr traurig darüber, weil wir in Jerusalem sein sollten, auf den Straßen, wo Jesus lief, wo er beerdigt wurde und auferstanden ist. Er hofft, dass sie im kommenden Jahr wieder mit Christen aus der ganzen Welt in Jerusalem Ostern feiern können.
Union und SPD diskutieren weiter über den Umgang mit der AfD. SPD-Generalsekretär Mirisch kritisierte Unionsfraktionsvize Spahn für seine Aussage, man solle die AfD behandeln wie jede andere Oppositionspartei. Mirisch sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das passe nicht zu dem, was im Koalitionsvertrag vereinbart worden sei. In derselben Zeitung erklärte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther von der CDU, wenn die AfD offen gegen die Verfassung arbeite, sei sie keine Partei wie jede andere. Nur wenige Tage nach der Befreiung durch US-Soldaten ist dieses Foto hier im Konzentrationslager Buchenwald entstanden. Heute vor genau 80 Jahren. Befreite Häftlinge haben damals eine Gedenkfeier für die mehr als 50.000 im KZ Ermordeten organisiert. Auf dem Appellplatz sprachen die Überlebenden gemeinsam ein Gelöbnis. Es ging als Schwur von Buchenwald in die Geschichte ein.
Dieses Tor, dieses Gelände, sie sind Sinnbild für das Grauen des Nationalsozialismus. Zehntausende Menschen wurden hier in Buchenwald ermordet, deportiert oder auf Todesmärsche geschickt. Heute ist hier eine Gedenkstätte. Vor 80 Jahren, wenige Tage nach der Befreiung des Konzentrationslagers, schworen die überlebenden Häftlinge, den Kampf gegen den Nationalsozialismus erst aufzugeben, wenn der letzte Schuldige verurteilt sei. Zum Ziel setzten sie sich, eine Welt in Frieden und Freiheit aufzubauen.
Begrifflichkeiten wie Frieden und Freiheit gehen einem manchmal sehr schnell über den Mund. Und sie drohen, zu einer leeren Hülse zu werden. Hier auf dem Appellplatz vom Buchenwald merkt man, es ist keine leere Hülse. Und sie bedingen sich gegenseitig. Man muss Frieden und Freiheit haben.
Wenige Kilometer von Buchenwald entfernt auf dem Weimarer Theaterplatz. Verschiedene Bündnisse laden zu einem Aktionstag ein. Das Gedenken finde in Zeiten von Populismus und stärker werdendem Rechtsextremismus statt, so die Veranstalter. Der Schwur hat für sie nichts an Gültigkeit verloren.
Ja, der Schwur von Buchenwald hat tatsächlich eine Zukunftsperspektive, ein konstruktives Moment, nämlich den Aufbau einer Welt des Friedens und der Freiheit. Und von dem Ziel sind wir noch weit entfernt.
Vieles in der Geschichte sei auch heute noch nicht aufgearbeitet. In Weimar versuchen sie zu erinnern und zu mahnen, 80 Jahre nach dem Schwur von Buchenwald.
Seit 65 Jahren gehen Menschen in Deutschland am Osterwochenende für den Frieden auf die Straße. Auch heute haben sich bundesweit Tausende an den mehr als 70 Ostermärschen beteiligt. Wie hier in Berlin forderten die Demonstrierenden ein Ende der Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen. Sorgen bereitet vielen auch die geplante Aufrüstung in Deutschland. Der Appell der Friedensbewegung an die neue Bundesregierung lautet auch deshalb: friedensfähig statt kriegstüchtig. Es ist 340 Meter lang und bietet Platz für 6.000 Passagiere. Die Disney Adventure ist eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Heute hat sie nach rund 7 Jahren Bauzeit das Dock verlassen. Gebaut wurde das Schiff in Wismar, wo das Ausdocken heute mit einem Feuerwerk gefeiert wurde. Wegen der Insolvenz der MV-Werften in der Corona-Pandemie hatte sich der Bau erheblich verzögert. Schließlich hatte die Meyer-Werft aus Papenburg die Fertigstellung übernommen. Bayern München ist nach dem Aus in der Champions League zumindest dem Titel in der Fußball-Bundesliga einen weiteren Schritt näher gekommen. Der Tabellenführer gewann deutlich mit 4:0 beim Abstiegskandidaten Heidenheim.
Hoch überlegen und souverän präsentierte sich der Tabellenführer aus München auf der Ostalb. Die Bayern in den dunklen Trikots dominierten beim ersten FC Heidenheim von Beginn an. Der starke Michael Olise auf Harry Kane, der Führungstreffer durch den Bayern-Torjäger bereits nach 13 Minuten. Nach herrlichem Zuspiel von Serge Gnabry ließ Konrad Leimer nur 6 Minuten später das 0:2 folgen. Die Bayern ohne jede Anzeichen von Müdigkeit nach dem Champions League aus in Mailand erspielten sich auch in der Folge weiter Chance um Chance. Eine nutzte Kingsley Coman in der 36. Minute zum 0:3, gleichzeitig der Halbzeitstand. Nach der Pause das gleiche Bild. Die Bayern blieben das bessere Team. Kapitän Joshua Kimmich traf in der 56. Minute zum 4:0 Endstand. Ein großer Schritt Richtung Meisterschaft. Für die abstiegsgefährdeten Heidenheimer waren die Bayern heute einfach zu gut.
Freiburg ist wieder auf Europacup-Kurs. In der 28. Minute ist es Lukas Höhler für den rot spielenden Freiburger, der nach schöner Vorarbeit von Startelf-Debütant Mansambi das 1:0 für den Sportclub erzielt. 8 Minuten später kombinieren sich die Südbadener über Grifo und Doan durchs Zentrum. Der Japaner mit dem Abschluss aus 18 Metern durch die Beine von Chavez zum 2:0. Doch die TSG gibt sich keineswegs auf und schießt in der 2. Minute der Nachspielzeit durch Marius Bülter den Anschlusstreffer zum 1:2. In einer ausgeglichenen Partie sorgt André Kramaric mit der letzten Szene in einer hektischen Schlussphase der ersten Hälfte für den Ausgleichstreffer. Das 11. Saisontor des Kroaten, zugleich der Halbzeitstand von 2:2. Nach einer Stunde nimmt Doan über links Grifo mit, der in der Mitte den besser postierten Höhler sieht, der mit seinem zweiten Doppelpack der Saison zugleich den Endstand zum 3:2 erzielt. Nach dem 2. Sieg in Folge darf sich der SC wieder Hoffnung auf Europa machen.
Die weiteren Ergebnisse: Mainz-Wolfsburg 2:2, Leipzig-Kiel 1:1, Bremen-Bochum 1:0. Im Spiel Union Berlin gegen Stuttgart steht es kurz vor Schluss 4:4. Morgen finden noch 3 Partien statt. Augsburg empfängt Frankfurt, Dortmund trifft auf Mönchengladbach und St. Pauli spielt gegen Leverkusen. Die Tabelle: Die Bayern weiterhin auf Meisterschaftskurs vor Leverkusen und Frankfurt. Freiburg verbessert sich auf Platz 5. In der Abstiegszone Heidenheim auf dem Relegationsplatz, dahinter Bochum und Schlusslicht Kiel. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 20. April.
Ein Hoch beschert uns morgen erst recht freundliches Wetter, aber von Frankreich sorgt ein Tief später für Schauer und Gewitter. Heute Nacht klart es immer mehr auf. Im Norden halten sich die Wolken allerdings hartnäckig und in der Früh ziehen von Frankreich neue Wolken auf. Morgen im äußersten Norden wolkig, aber meist trocken, sonst vielerorts sonnig. Vom Westen und Südwesten bis in die Mitte gibt es später mehr Wolken und gebietsweise Schauer und Gewitter, die lokal unwetterartig sein können, mit Starkregen und Sturmböen. Heute Nacht im Südwesten um 10, im Norden dagegen mancherorts nahe 0 Grad. An der See morgen etwas über 10, sonst oft um 20 Grad oder etwas darüber. Ostermontag mehr Wolken als Sonne, dazu regionale Schauer und Gewitter. Auch in den folgenden Tagen ist es wechselhaft und immer noch recht warm.
In den Tagesthemen um 23.20 Uhr mit Ingo Zamperoni geht es darum, was Putin motiviert hat, eine kurzfristige Osterwaffenruhe zu verkünden. Und Mensch oder Maschine? Wer hatte wohl beim ersten Halbmarathon, bei dem auch Roboter zugelassen waren, die Nase vorn? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.